ARD Sounds.
Gesunde und leckere Ernährung, das gibt's hier zu hören. Denn in diesem Podcast geht's um Ernährungsmedizin. Hier spreche ich mit den NDR Ernährungsdocs über ihre Patientinnen und Patienten und mit welcher Strategie sie ihnen in den Fernsehfolgen helfen konnten. Und wir gehen in die Details, warum genau diese Strategie auch geholfen hat. Wir klären, was wir alle daraus mitnehmen können, und alle Folgen findet ihr bei ARD Sounds. In der Folge heute geht's um Fersensporn. Das ist ja eigentlich ein orthopädisches Problem im Fuß, bei dem die wenigsten jetzt an eine Ernährungsumstellung denken würden. Und trotzdem kann die richtige Ernährung helfen, Entzündungen im Fuß zu lindern und damit eben auch die Schmerzen. Das lässt sich übrigens auch auf andere orthopädische Probleme übertragen, wie zum Beispiel Knie- oder Rückenschmerzen. Und dazu gucken wir uns an, was man bei Entzündungen essen sollte und was man vielleicht eher nicht essen sollte. Ein besonderer Fokus dieser Folge liegt auf dem komplexen Thema Omega-3-Fettsäuren. Wir erklären, wo sie drin sind, wie viel man davon essen sollte und ob es immer Fisch sein muss. Ich bin Julia Demann, Wissenschafts- und Medizinjournalistin. Hi!
Die Ernährungsdocs.
Das ist sehr frustrierend, wenn man nicht richtig laufen kann oder an Tagen überhaupt nicht mehr laufen kann und sich immer nur hinsetzen muss und abwarten, bis der Schmerz nachlässt. Das nagt ungeheuer an der Stimmung und macht auch wirklich unglücklich.
Ja, das kann, glaube ich, jeder und jede unterschreiben. Das ist Thomas Neumann und er hatte Schmerzen durch einen Fersensporn. Beim Fersensporn, ganz grob gesagt, wächst mehr Knochen an der Ferse, als eigentlich sollte. Und das sind dann so kleine, knöchernde Auswüchse an der Ferse. Das ist ja eigentlich ein orthopädisches Problem und es ist nicht durch falsche Ernährung ausgelöst. Aber die richtige Ernährung, die kann eben die Schmerzen lindern. Und Ernährungsdoc Silja Schäfer hat Thomas eben gezeigt, wie man das machen kann. Sie ist heute bei mir im Studio, Allgemeinmedizinerin und eben Ernährungsdoc. Hi Silja.
Hi Julia, ich freue mich, dass wir heute mal ein ganz anderes Thema, kein klassisches Ernährungsthema angehen.
Ja, ich finde das auch super spannend, denn beim Fersensporn gucken wir jetzt erstmal, was da passiert. Also da verändert sich ja der Knochen im Fuß. Ich habe es eben schon mal ganz grob umrissen, aber was passiert da genau?
Ja, ich versuche es nicht ganz so kompliziert zu sagen, aber also ursächlich ist eine längere Über- und oder Fehlbelastung im Fersenbereich. Der Knochen an der Stelle, der heißt Calcaneus. Und darüber läuft dann eben eine Sehne, die Plantarsehne. Und es geht um den Ansatz der Plantarsehne, der Plantarsehnenansatz. Und ganz genau gesagt ist es sogar die Faszie, die es betrifft und nicht primär eben, dass es den Knochen betrifft, wie man vielleicht denken könnte. Und es kommt eben zur Reizung dieser wichtigen Sehne. Und im weiteren Verlauf dann eben auch zu chronischen Entzündungsreaktionen. Wir sagen eben Plantarfaszitis. Also Itis bedeutet bei uns im Medizinischen immer die Endung für Entzündung. Und durch diese Entzündung und Belastung werden jetzt Knochenzellen in dem Bereich angeregt, eben in Aktion zu treten. Und es kommt dann zu neuen Kalkablagerungen. Und dieser neue Kalk bzw. dieser Knochenanteil ist dann im Röntgenbild auch zu sehen, wie ein Sporn, wie so eine Ausziehung. Und daher kommt auch der Name Fersensporn. Und leider ist es eben auch so, wenn sich einmal ein neuer Knochen gebildet hat, geht dieser von allein nicht wieder weg. Und die Sehne muss dann immer da drüber. Und das macht eben die Entzündung und hält die Entzündung auch am Laufen, was dann die Schmerzen verursacht.
Ja, ganz schön komplexes Bild, finde ich. Aber man kann es sich richtig vorstellen. Klar, Knochen, der da nicht hingehört, da muss sich der Körper irgendwie dran anpassen. Und das macht Entzündungen. Aber wie kann Ernährung da denn helfen? Gegen den Knochen ja nicht.
Nee, aber die Ernährung, mit der Ernährung können wir eben die Entzündungsreaktion reduzieren. Und tatsächlich sehen wir zum Beispiel gerade bei Herrn Neumann beim Fersensporn erhöhte Fettwerte im Blut, also die Triglyceridwerte im Speziellen. Und die gelten dann als, oder die sind ein Hinweis für Einlagerungen in das betreffende Bindegewebe, welches die Gesamtsituation und damit dann diese Schmerzen schürt. Also, und daran können wir arbeiten. Und natürlich müssen wir auch ehrlich sagen, über die Ernährung können wir jetzt den Knochenanbau nicht rückgängig machen. Also leider, also weder aushungern, wegfasten oder wegessen, das geht leider nicht, das tut mir leid, aber die Entzündung können wir eindämmen.
Also ein klassisches orthopädisches Problem.
Primär ja. Also diese Fehlbelastung kann eben aber auch viele verschiedene Ursachen haben. Wir haben zum Beispiel falsches Schuhwerk zum Beispiel. Mittlerweile, wenn man sich die günstigen Schuhe anguckt, ist das Fußbett ja häufig, lässt dann zu wünschen übrig. Das heißt, mein Fußgewölbe wird dann immer platter und es kommt dann zu veränderten Belastungen im Bereich der kleinen Fußknochen und Gelenke. Dann eines unserer derzeit sicherlich größeren Probleme ist das Übergewicht. Unsere Füße müssen immer mehr tragen. Auf der anderen Seite, wie jetzt bei Herrn Neumann auch, er hat sich sehr viel bewegt, viel Sport gemacht. Thomas war oder ist super aktiv, große Runden mit dem Hund spaziert, sein Feuerholz selbst im Wald geholt und dann auch noch selbst gehackt und ist gern mit seiner Frau zum Tanzen gegangen.
Also eigentlich was ihr ja ganz gerne seht, eben viel Bewegung. Und bei ihm ist es aber eben ja durch eine Fehlbelastung dann wirklich zu Problemen gekommen. Nicht nur der Fersensporn, das hat sich auch noch aufs Knie übertragen, ne?
Genau, also dazu kommende Schmerzen in anderen Gelenken sind dann eben auch gar keine Seltenheit. Denn durch den Schmerz im Fuß hat Thomas eben eine Schonhaltung eingenommen und dadurch das rechte Bein zu stark belastet. Also Fersensporn war links und auf der anderen Seite das Gegenbein sozusagen hat er dann zu stark belastet. Und so litt er dann unter seinen Fersenspornen, denn er hatte tatsächlich sogar zwei, und Knieschmerzen.
Ja, und egal ob Fußschmerzen oder Knieschmerzen oder auch andere orthopädische Probleme, ne? Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, da denkt man ja wirklich nicht als erstes jetzt an eine Ernährungsumstellung, ne?
Das stimmt und würde ich aber auch aus hausärztlicher Sicht auch nicht tun eigentlich. Zunächst sollte jedes Problem natürlich von einem entsprechenden Facharzt oder einer Fachärztin unter die Lupe genommen werden. Das wollen wir gar nicht in Frage stellen. Allerdings haben bei Thomas die klassischen orthopädischen Behandlungsmöglichkeiten wie verschiedenste Schmerzmedikamente, wie die Stoßwellentherapie, wie Injektionen, Physiotherapie mit Massage und Dehnübungen eben leider keine langfristige Besserung oder Linderung seiner Beschwerden gebracht. Und dann dürfen auch orthopädische Kolleginnen auch mal an Ernährungstherapie denken und Patienten und Patientinnen motivieren, an eine Ernährungsumstellung zu denken und entsprechend eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung im Idealfall ausstellen. Das kann nämlich jeder Arzt und jede Ärztin. Und ich glaube, damit ist nicht nur den Kolleginnen und Kollegen geholfen, sondern auch den Patienten.
Ja, dafür macht ihr das ja. Und kurzer Spoiler: Die Ernährungsumstellung hat bei Thomas tatsächlich geholfen. Sie hat die Sporne natürlich nicht verkleinert, aber tatsächlich die Schmerzen reduziert. Nicht nur im Fuß, sondern auch im Knie.
Und mit was für einem Erfolg er da davon gegangen ist sozusagen. Also ich bin vielleicht nicht ganz objektiv, aber ich bin davon überzeugt, dass eben eine Ernährungsumstellung jede Therapieform und gerade physiotherapeutische Behandlungen sehr gut ergänzen kann. Und gerade vor allem dann, wenn bei orthopädischen Problemen Entzündungen als Auslöser da sind. Und das kann dann auch alle Gelenkschmerzen vom großen Zeh über Fuß, Knie, Hüfte, Rücken, auch Schultern, Ellenbogen, Hände, Finger, also fast alle oder nahezu alle Gelenke betreffen. Und besonders unterschätzt werden dann eben die positiven Eigenschaften von einer angepassten Ernährung. Vor allem auch vor und nach Operationen, also peri- und postoperativ. Was es da nämlich häufig in den Krankenhäusern zu essen gibt, da frage ich mich ehrlich gesagt, wie man so überhaupt gesund werden kann.
Das ist ja tatsächlich was, was wir immer mal wieder auch sagen und was man immer mal wieder auch sieht. Am Anfang haben ja bei Thomas die Fersensporne auf der Schmerzskala eine 9 bis 10 verursacht, ne? Also ihr habt ja immer so eine Schmerzskala von 1 bis 10 und er war da wirklich am ganz obersten Ende.
Als ob die von der Seite reinstechen, ganz stark. Mm. Und das ist ein höllischer Schmerz, ja. Genauso, als ob man mit Tausenden von Nadeln in den Fuß sticht.
Ja, das klingt auf jeden Fall nicht so schön. Mm-hmm. Und auch hier spoilere ich nochmal kurz. Am Ende hat er seine Schmerzen zwischen 2 und 3 eingeordnet. Also eher am unteren Ende der Schmerzskala. Und durch die Ernährungsumstellung hat das geklappt und natürlich begleitende Physiotherapie.
Jawohl. Und das sind eben keine Fake News und es wurde auch nichts anderes zusätzlich gemacht, was in der Sendung vielleicht unterschlagen wurde, wenn man das vielleicht meint. Also wirklich die Ernährung und Physiotherapie.
Lass uns nochmal genau gucken. Also wie hat die gesunde Ernährung die Schmerzen reduzieren können?
Also den größten Hebel gab es durch antientzündliches Essen. So konnten wir eben die Entzündungsreaktion runterfahren und damit seine Schmerzen lindern. Also Beziehungsweise besser gesagt, er selbst hat es natürlich gemacht.
Über anti-entzündliche Ernährung haben wir ja hier im Podcast schon öfter gesprochen. Das wollen wir gleich nochmal vertiefen. Aber was passiert dabei eigentlich im Körper? Also vielleicht eben mal am Beispiel von Thomas Fersensporn.
Ja, also da können wir vielleicht zurück ins Studium, Medizinstudium gucken. Also da lernen wir, was bedeutet Entzündung allgemein. Und da lernt man dann als Student und Studentin vier Begriffe: Kalor, Rubor, Tumor, Dolor. Also Kalor, das heißt, da entsteht Wärme bei einer Entzündung, eine Überwärmung, merkt man häufig. Rubor, es entsteht eine Rötung durch verstärkte Durchblutung. Tumor ist jetzt nichts Bösartiges, sondern damit wird einfach nur eine Schwellung bezeichnet, und Dolor ist dann der Schmerz, der dann entsteht. Also diese vier Sachen kommen dann bei einer Entzündung zusammen. Und bildlich gesprochen dürfen wir in unserem Körper unseren eigenen Reparaturmechanismus dann in dem Fall eben ankurbeln. Und im normalen Lebensalltag können wir mit dem richtigen Handwerkskoffer, wenn ich so sagen darf, viele Dinge reparieren im normalen Haushalt. Und in unserem ernährungsmedizinischen Handwerkskoffer gibt es dafür eben auch viele verschiedene Lebensmittel.
Also damit kann man eben sozusagen die Entzündung reparieren.
Genau. Und wie im richtigen Leben auch, also habe ich nicht das richtige Handwerkszeug, dauert eine Reparatur länger. Also habe ich zum Beispiel, ich sag mal, einen Akkuschrauber statt eines Schraubendrehers zur Hand, ist alles schneller und möglicherweise eben dann auch effizienter repariert.
Ja, allerdings. Das heißt natürlich auch, je besser oder je günstiger die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, eben für uns sind, desto besser funktioniert eben unser Körper, desto besser können wir ihn reparieren. Ne?
Genau so kann man sagen. Und vielleicht noch ergänzen, desto weniger Entzündung und damit eben auch weniger Schmerzen gibt es dann im gesamten Körper. Und natürlich können wir jetzt nicht zu 100% Schmerzen vermeiden, aber man kann eben selbst für eine bestmögliche Ausgangslage sorgen.
Ja, und Thomas hat bei euch, bei den Ernährungsdocs, nämlich gelernt, welche Lebensmittel er zum Reparieren sozusagen braucht. Und neben den richtigen Lebensmitteln spielt aber natürlich auch grundsätzlich ein gesundes Körpergewicht eine Rolle, ne?
Ja, also wir wissen, dass Übergewicht Entzündungen fördern kann, besonders dann, wenn eben Fettzellen, die sogenannten Adipozyten, anfangen, wie ein eigenständiges Organ zu agieren. Ja? Und sogenannte Zytokine, sagen wir, freisetzen und dann ins Blut auch abgeben. Und unter diesen Zytokinen oder Botenstoffen können eben auch leider inflammatorische, also entzündungsfördernde Trigger sein, die über die Blutbahn dann überall im Körper ein Plätzchen finden können, also im negativen Sinne.
Muss man jetzt aber dazu sagen, bei Thomas waren ja jetzt war ja Übergewicht kein Problem, ne?
Nee, also das war nicht Thomas' primäres Problem, aber dennoch hat er durch die Ernährungsumstellung 12 Kilo Gewicht verloren. Und das als Nebeneffekt. Und das hat seinen Fuß dann doch schon zusätzlich entlastet, muss man sagen.
So, dann lass uns jetzt doch nochmal konkret auf die Lebensmittel gucken, die Thomas eben geholfen haben. Was habt ihr ihm empfohlen?
Also erstens Omega-3-reiche Lebensmittel. Und Omega-3-Fettsäuren sind für uns ein ganz, ganz wichtiger Grundpfeiler eben der antientzündlichen Ernährung.
Zum Beispiel Fisch oder Walnüsse, ne?
Auch, ja. Also mit Omega-3-reich meine ich eine bestimmte Art von ungesättigten Fettsäuren. Generell können wir Fettsäuren in gesättigte und ungesättigte Fettsäuren unterteilen. Das hat etwas mit der biochemischen Formel zu tun. Und vereinfacht kann man sich eben merken, Omega-3 ist eine Untergruppe der mehrfach ungesättigten Fettsäuren.
Also wir haben eben die Fette oder Fettsäuren, davon dann die ungesättigten Fettsäuren und dann Omega-3. Das ist wichtig.
Genau. Und die drei wichtigen, also besonders relevanten Omega-3-Fettsäuren, es gibt vier, aber die drei wichtigen sind einmal die ALA, die Alpha-Linolensäure aus pflanzlichen Quellen. Und dann haben wir noch die EPA und DHA aus marinen Quellen, wie fettem Fisch und oder Algen.
Also das heißt, wenn wir über Omega-3-Fettsäuren sprechen oder generell über Omega-3, das hört man ja auch immer mal wieder, dann meinen wir eben nicht eine einzige Fettsäure, sondern diese drei verschiedenen Fettsäuren.
Genau, also die drei, und Omega-3 kommen eben dann dementsprechend auch sind ja verschiedene auch in unterschiedlichen Nahrungsmitteln vor. Also die Alpha-Linolensäure zum Beispiel, die haben wir im Rapsöl, in Walnüssen, Walnussöl, Leinsamen, Leinöl, Hanfsamen, Hanföl, Chiasamen. So, das wären so die Klassiker.
Das sind halt quasi diese pflanzlichen Omega-3-Quellen. Und wie kann man das jetzt im Alltag so zum Beispiel? Hast du da vielleicht so ein paar kleine Tipps schon mal?
Ja, natürlich, sehr gerne. Also ich habe es gerade aufgezählt, Walnüsse. Ich kann Walnüsse natürlich immer irgendwo in der Tasche haben, als Snack nebenher dabei haben. Rapsöl zum Braten, ja, mein absoluter Favorit, steht bei mir ganz vorne in der Küche. Wir können aus Chiasamen einen schönen, leckeren Chia-Pudding machen, zum Frühstück, als Nachtisch. Lein, Hanfsamen können wir ins Müsli packen oder in den Joghurt. Gerade Hanfsamen, finde ich, haben nochmal so einen schönen nussigen Charakter, also schmecken auch noch hervorragend. Genau, also das wären so ein paar Beispiele, gibt sicherlich auch noch viele andere.
Ich habe tatsächlich so einen Omega-3-Mix mit Leinsamen, Chiasamen und Hanfsamen, den ich mir immer in meinen Porridge rühre.
Ja, perfekt. Dann kann nichts mehr schief gehen.
Ja, habe ich mir auch gedacht, dass euch das sehr gefällt. Wenn
kein Fersensporn.
Nee, den habe ich, soweit ich weiß, tatsächlich nicht. Du hast Thomas dann empfohlen, die ersten 10 Tage tatsächlich mit Leinsamen zu fasten. Also es gab 10 Tage lang kein richtiges Essen, nur Omega-3-reichen Leinsamenschleim und Brühe.
Ja, klingt jetzt vielleicht nicht so appetitlich, aber ja, er hat morgens und mittags sich selber Leinsamenschleim gemacht. Das heißt, geschrotete Leinsamen in Wasser quellen lassen. Also jeweils ein Esslöffel und so 250 Milliliter Wasser war eine Mahlzeit sozusagen, einmal Frühstück und Mittagessen. Und abends gab es eine klare Gemüsebrühe. Und ich gebe zu, das ist schon ein wenig hart, aber wir wollten ja auch den Erfolg haben und vor allen Dingen er natürlich. Und Fasten ist da eben eine tolle Ausgangsbasis, um zum einen Gewohnheiten zu durchbrechen und neue Ernährungsroutinen Einzug halten zu lassen. Und durch die Leinsamen haben wir eben zusätzlich dieses entzündungshemmende Omega-3 ins Boot geholt, damit eben sein Fuß zur Ruhe kommen konnte.
Für Thomas war es trotzdem erstmal natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber er hat super durchgezogen. Du hast ihn ja eben schon mal gelobt, wie gut er sich an eure Empfehlungen gehalten hat. Und wir haben ja auch schon gehört, es hat bei ihm gewirkt. Dazu gleich dann mehr. Und obwohl, muss man sagen, er währenddessen mit seiner Frau im Campingurlaub war.
Ja, also 10 Tage Schleimfasten im Urlaub ist nicht schlecht. Also man kann es gar nicht genug loben, muss ich sagen. Obwohl sich viele Menschen in Urlaubszeit wohl eher was anderes vorstellen, was das Essen betrifft. Also möchte jetzt nicht von All You Can Eat sprechen. Aber vielleicht auch auf der anderen Seite ganz gut, dass die beiden das Fasten so gelegt haben. Weil neue Gewohnheiten in alter Umgebung umzusetzen meist noch schwieriger ist.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also man hat irgendwie sozusagen einen richtigen Cut irgendwie. Aber ich glaube, also wenn ich Campingurlaub mache, würde ich doch lieber Nudeln mit Tomatensauce essen. Viel mehr kann man da ja auch nicht machen. Aber durch das Schleimfasten und eben dieses viele pflanzliche Omega-3 hat er tatsächlich nach einer Woche schon erste Ergebnisse gespürt.
Also schon am 2. Aufbautag konnte ich am nächsten Morgen ohne Schmerzen aufstehen und die erste Gassi-Runde mit dem Hund gehen. Und da bin ich zurückgegangen und habe gesagt, Mensch, ich habe was gemerkt, dass ich nichts mehr gemerkt habe.
Also in so kurzer Zeit schon so eine Verbesserung zu spüren, das ist natürlich mega Erfolg und motiviert auch zum Weitermachen. Und nach dem Fasten kam dann ja nämlich die richtige Ernährungsumstellung. Und da hast du ihm 2 Sachen empfohlen, weniger Omega-6, da kommen wir gleich zu, und eben mehr Omega-3.
Genau, also das Omega-3 nicht nur beim Schleimfasten, also damit angefangen mit dem Leinsamen als gute Omega-3-Quelle, die AHA, dürfen sich alle merken. Und wir haben eben auch die beiden anderen und die waren jetzt eben auch noch ganz wichtig, die EPA und die DHA.
Und die sind ja eben nicht in Nüssen und Samen, also in den pflanzlichen Omega-3-Quellen, sondern in Fisch, ne?
Genau, also EPA und DHA, da dürfen wir die marinen Quellen, so sagen wir, nutzen. Also wie du gesagt hast, Alge zum Beispiel, nicht die Algen, die man jetzt vom Sushi her kennt, ja, also, sondern aus ganz kleinen Algen. Das sind sogenannte Mikroalgen. Und weil Fische diese Omega-3-reichen Algen fressen, reichern sich eben Omega-3-Fettsäuren auch im Fisch an. Und Besonders EPA wirkt da entzündungsmindernd, gibt es aber aus natürlichen Quellen eben leider nicht isoliert. Also deswegen EPA und DHA zusammen.
Also nur diese pflanzlichen Quellen oder aus diesen pflanzlichen Quellen, die nicht im Meer vorkommen, ne?
Genau, also man erreicht dadurch nicht den vollen antientzündlichen Effekt. Also unser Körper kann einen geringen Teil dieser ALA in EPA und DHA umwandeln, aber eben nur zu 5-10%.
Ist nicht so richtig effizient, ja. Für Thomas war das allerdings kein Problem, also dass er auch eben EPA und DHA zu sich nimmt, denn er findet Fisch total lecker. Aber was mache ich jetzt, wenn ich eben keinen Fisch mag oder mich vegetarisch oder vegan ernähren möchte?
Dann darf man trotzdem gerne bei veganer oder vegetarischer Ernährungsweise bleiben. Muss nicht jeder jetzt zum Fischesser werden. Denn wie bereits beschrieben, also man kann eben diese Mikroalgen nutzen. Das kann man in Öl- oder Kapselform machen. Also so mache ich es persönlich tatsächlich auch.
Magst du keinen Fisch?
Ich mag Fisch. Aber ich esse nicht genug Fisch wegen des Mikroplastiks.
Ja, das ist dann auch wieder wahr, genau. Also das heißt einfach so ein Omega-3-Supplement, ne?
Also in diesem Fall ja, ein Supplement. Gerade eben, wenn man Probleme mit Entzündung im Körper hat und keinen Fisch isst oder keinen Fisch mag, dann sind eben diese Omega-3-Kapseln oder so ein Mikroalgenöl eine Überlegung wert. Also ich würde sogar sagen, es ist ein deutlicher Benefit.
Aber wie hoch soll das denn jetzt dosiert sein? Und also, ne, worauf kann ich denn achten, wenn ich jetzt so ein Öl, Mikroalgenöl oder so eine Kapsel kaufe?
Das sind sehr gute Fragen. Die kommen mir nämlich auch im täglichen Berufsalltag, werden die mir immer wieder gestellt. Also vielleicht zunächst zum Thema Öl oder Kapseln. Also das darf man gerne nach Vorliebe und Geschmack entscheiden. Wichtig dabei ist aber wirklich in diesem Fall auf Qualität zu achten. Also falls du Kapseln kaufst, stich doch mal eine auf. Das Öl darin darf nicht ranzig riechen oder gar schmecken. Und das gilt auch für das Öl direkt. Also in dem Moment, wo es ranzig ist oder riecht oder schmeckt, ist es nicht mehr gut und auch keine gute Qualität. Und die Dosis machen wir abhängig von Blutwerten, von Laborwerten, welche man eben unbedingt testen sollte. Die jedoch, leider muss man sagen, derzeit noch nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Und aber eben schon für die Dosisfindung entscheidend sind. Also unser Ziel ist ein sogenannter Omega-3-Index. Das ist ein bestimmter Blutwert. Und der sollte so zwischen 8-11% aller Fettsäuren liegen. Dann ist man wirklich im grünen Bereich. Denn leider gibt es eben auch wissenschaftliche Studien, die der Einnahme von Omega-3 negative Effekte wie das Vorhofflimmern, also so eine Herzrhythmusstörung, unterstellt haben. Und da darf man aber sagen, in diesen Studien wurden die Laborwerte eben dieser Omega-3-Index nicht regelhaft erfasst. Ja? Also deswegen nochmal, bei einem Omega-3-Index zwischen 8-11% ist man meines Erachtens und aus meiner Erfahrung auf der sicheren Seite.
Und den kann man im Labor quasi bestimmen lassen.
Ganz genau.
Als nächsten Schritt hast du Thomas ja empfohlen, weniger Omega-6 noch zu essen. Was hat es damit auf sich?
Ich hoffe, sind auch alle ein bisschen aufnahmefähig, denn mehr Omega-3 ist nicht die einzige Strategie bei Entzündungen, sondern genau die zweite Säule. Denn die möglichen Gegenspieler von Omega-3-Fettsäuren sind die Omega-6-Fettsäuren. Diese dürfen eben nicht groß Überhand nehmen.
Also das heißt, es geht eben ums richtige Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3. Aber ist denn jetzt Omega-6 per se was Schlechtes?
Nein, auf gar keinen Fall. Also Omega-6-Fettsäuren sind wichtig und werden für den Aufbau von Zellwänden benötigt. Also unbedingt, wir brauchen sie. Aber ja, wie du schon sagst, sollten wir uns das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 anschauen und eben beachten. Und im Idealfall dürfen sich die beiden die Waage halten, was in der heutigen Zeit und mit unserer, ich nenne es jetzt mal westlicher Ernährung, kaum möglich ist. Deswegen ist ein Verhältnis von 2,5-5:1, das wäre schon prima. Und je niedriger, desto besser. Und ich sehe in unserer ernährungsmedizinischen Praxis aber leider nicht selten Verhältnisse von 20-40:1, wenn wir es eben im Blut testen. Und wenn ich dann also zu viel Omega-6-haltige Nahrungsmittel zu mir nehme, dann kann das eben Krankheiten nicht zur Ruhe kommen lassen oder gar befeuern.
Okay, aber wo ist denn jetzt Omega-6 drin? Also welche Lebensmittel sollte ich dann weniger essen?
Also Omega-6-haltige Lebensmittel sind vorwiegend tierische Produkte. Und zwar in absteigender Reihenfolge ist das Fleisch, dann Wurst und Wurstwaren, dann die Eier und dann die tierischen Milchprodukte. Und auch hier aus dem ernährungsmedizinischen Alltag geplaudert, sind es meist Käsevariationen, die negativ zu Buche schlagen. Also das heißt, weil diese zu häufig und zu viel gegessen werden.
Oh, da müsste ich bei mir selber, glaube ich, auch mal gucken.
Ja, Joghurt, Quark, Käse, das ist schon dann manchmal ein Ticken drüber.
Ja, es ist tatsächlich relativ viel. Und Thomas hat eben auch, bevor er zu euch gekommen ist, sehr viel von diesen Omega-6-Quellen gegessen, ne?
Genau. Und auch frittiertes und fettige Lebensmittel wie Pommes frites, Chicken Nuggets, Currywurst, andere Wurstwaren, Schnitzel. Das alles ist eben häufig auch in Sonnenblumenöl frittiert und gebraten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Message. Sonnenblumenöl besteht eben zu ca. 60% aus Omega-6-Fettsäuren. Und so manches Öl liegt sogar noch höher, also noch ungünstiger. Aber Sonnenblumenöl hat eben ein Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis von 129:1. Und wird eben so häufig verwendet, weil es für die Hersteller super billig ist. Aber es ist nicht gut für unseren Körper.
Das, finde ich, muss man ja auch einfach mal wissen, weil es ist ja wirklich überall drin. Und 129:1, das ist natürlich schon krass. Also,
ja, ja, und damit triggert und fördert es wirklich Entzündungen, wenn man zu viel davon zu sich nimmt. Und jetzt mache ich mich wahrscheinlich auch noch unbeliebt, aber vor allem Chips und so die ganzen Knabbereien werden meist eben in Sonnenblumenöl ausgebacken. Und genauso wie viele in Öl eingelegte Lebensmittel. Also unbedingt immer wieder, bitte, bitte, auch wenn wir uns wiederholen, die Zutatenlisten studieren. Es lohnt sich, denn es gibt eben auch Produkte, die Rapsöl nutzen, also Omega-3 statt zu viel Sonnenblumenöl.
Ja, und das kennt man ja auch, wenn man jetzt, also wenn ich mal hinten drauf gucke, zum Beispiel bei getrockneten Tomaten oder Thunfisch oder sowas, ne? Das sind ja erstmal vom Nährstoffgehalt her sind das ja gesunde Produkte, aber die sind ja auch oft in Sonnenblumenöl eingelegt, ne?
Genau, und es geht eben auch anders. Also wenn ich beim Thunfisch drauf achte, kann ich eben auch gucken, dass er in seinem eigenen Saft eingelegt ist und nicht in Sonnenblumenöl. Und genauso bei getrockneten Tomaten oder Antipasti, die dürfen und sind auch häufig in Olivenöl eingelegt, ja, und eben nicht Sonnenblumenöl. Und auch bei Mayonnaise, also kann man immer hinten drauf gucken, ob mit Rapsöl oder Sonnenblumenöl hergestellt.
Ja, und Sonnenblumenöl steht ja in der Küche bei vielen auch als das Öl sozusagen zum Braten, ne? Weil man es irgendwie mehr erhitzen kann.
Ja, so bin ich auch noch aufgewachsen. Aber so wie ich dürfen auch alle anderen gerne dazulernen und einen ganz einfachen Lösungsweg gehen. Also Sonnenblumenöl zum Braten durch Rapsöl ersetzen. Kann man auch noch erhitzen. Omega-6:3-Verhältnis ist 2:1, also wesentlich besser, gar kein Vergleich. Ich plädiere für Rapsöl.
Und man muss aber auch dazu sagen, Rapsöl ist jetzt ja auch nicht wirklich teurer als Sonnenblumenöl, ne? Also das heißt, Omega-6 weg.
Am liebsten ja. Also da wir noch eben so viele andere Omega-6-haltige Nahrungsmittel konsumieren, ja, wie Käse und so weiter und Fleischprodukte. Aber wir wollen auf der anderen Seite natürlich keine Verbote erteilen. Also reduzieren wäre auch schon großartig. Man muss es nicht komplett streichen.
Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Und weil eben Omega-6 auch viel in den tierischen Lebensmitteln drin ist, sollte Thomas flexitarisch kochen, also mehr vegetarisch und Fisch als Fleisch, ne? Und um tierische Produkte eben dann zu vermeiden, hat Thomas dann zum Beispiel Chilis in Carne gekocht. Da habt ihr ein ganz tolles Rezept zu.
Genau, also statt fettreichem Schweinehackfleisch dann Linsen. Und super gesunde Alternative. Und ich glaube, es hat ihm auch ganz gut geschmeckt.
Ja, sogar noch den Ballaststoffanteil erhöht. Also ich fasse mal zusammen. Um eben Omega-6 zu vermeiden oder zu reduzieren, sollte er eben frittiertes und fettige Snacks, Sonnenblumenöl, zu viele Milchprodukte, Fleisch und Wurst vermeiden oder reduzieren. Und das aber in Kombination mit viel Gemüse, Omega-3-Quellen. Und ja, das hat echt Wirkung bei ihm gezeigt.
Das hat sich sehr, sehr positiv ausgewirkt. Ich habe morgens keine Schmerzen mehr, über Nacht klingt das ab. Erst spät am Abend, nach etwas längerer Belastung, also 10.000, 15.000 Schritte, dann merkt man noch einen kleinen Schmerz, also nicht mehr so stark wie früher.
Also wenn ich 10.000 bis 15.000 Schritte gehe, könnte es sein, dass meine Füße auch ein bisschen müde sind, auf jeden Fall. Seine Zeit bei euch, Ernährungsdocs, die ist jetzt 3 Jahre her. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie geht's Thomas heute? Sind die Schmerzen immer noch so wenig oder sind sie wieder zurückgekommen?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, wie ist mit seiner Ernährung? Haben die sich wieder verändert, die Ernährungsgewohnheiten? Hören wir mal rein.
Ich kann mich bewegen. Und ich gehe jeden Tag, wenn ich rausgehe mit dem Hund in den Wald, dann freue ich mich und es ist richtig so ein Glücksgefühl, weil ich immer daran denke, vor ein paar Jahren konnte ich nicht laufen.
Schön.
Es ist total irre und wir haben das ja alles beibehalten, also zu 90%. Ich mache einmal im Jahr noch dieses Fasten, was ich damals gelernt habe. Wir achten auch mal nicht drauf. Also Weihnachten, wenn die Familie kommt, die Kinder kommen und so weiter, dann essen wir eben klassisch, würde ich mal sagen. Also dann gucken wir jetzt nicht auf Anteil Gemüse oder solche Sachen. Aber das sind 2-3 Tage und das nicht pro Monat, sondern eher im halben Jahr. Wir haben unseren alle 2-monatigen Dönertag. Da sündigen wir richtig. Alle 2 bis 3 Monate machen wir das. Also Döner oder Burger oder irgend sowas. Da gehen wir dann richtig sündigen. Das wissen wir aber vorher.
Ja.
Wuhu. Ja, mega. Das freut mich wirklich zu hören, denn ich hatte lange nichts mehr von ihm gehört und das ist natürlich wow.
Ich soll dich auch ganz, ganz, ganz lieb von ihm grüßen, hat er gesagt.
Vielen Dank.
Also mich hat das total gefreut, ne? Wenn man sich vorstellt, dass er vorher einfach eine 10, also wirklich quasi das Schlimmste an Schmerzen, was man sich vorstellen kann, er hat es ja auch beschrieben, gespürt hat und ja, und jetzt wirklich auch, ohne dass ihr da hinter ihm sitzt sozusagen, hat er das einfach beibehalten. Und dann, wenn eben das Entzündungsgeschehen im Körper so gut in Schach ist, dann kann man sich ja auch ab und zu mal eine Ausnahme erlauben. Ne?
Absolut. Also wir sagen ja immer so 80-20, 80%, wenn alles richtig läuft, kann ich 20% auch mal was anderes essen. Und wie schön er es auch beschreibt, so viel Lebensqualität, die er jetzt noch hat, ohne auf was verzichten zu müssen. Da haben ja viele immer so Angst vor, jetzt muss ich mich anders ernähren und und da fehlt man die Lebensqualität, die Freude. Aber er sagt es ja, es fehlt ihm an nichts. Im Gegenteil. Super.
Ja, es ist ja wahnsinnig viel Lebensqualität, wenn man sich eben wieder bewegen kann. Und der bewegt sich ja gerne. Ne?
Ja.
So, das, ja, also mich hat das auch sehr gefreut. Und er war richtig gut drauf. Und das finde ich einfach immer besonders schön.
Also nehmt euch alle ein Beispiel an Thomas Neumann und macht's nach.
Genau. Und wir gucken jetzt mal, was du mir mitgebracht hast. Ich sehe hier eine Dose Thunfisch. Und zwar, lass mich mal eben gucken, im eigenen Saft. Also,
ja,
genau, kein
top.
Sonnenblumenöl drin. Genau, dann haben wir hier noch Lachs und frischen Hering.
Den habe ich jetzt nicht heute Morgen frisch geangelt. Also
nicht?
Nee.
Ach, schade.
Nee.
Hätte ich jetzt gedacht.
Das nächste Mal. Nächste
Na
gut.
Mal. Und ja, dann noch eine Dose Sardinen. Also ganz viel Omega-3, ne?
Genau, also alles fettreiche Fischsorten. Dazu gehört jetzt auch noch Makrele. Die hätte ich tatsächlich aus Kiel mitbringen können auch noch. Aal, Heilbutt, haben hohen Fettanteil, über 10%. Und das heißt tatsächlich im Umkehrschluss viele essentielle Omega-3-Fettsäuren in diesen Fischen. Und ich glaube, wir hatten noch gar nicht erwähnt, klar, Omega-3-Fettsäuren nehmen Entzündungen weg. Aber wir haben eben noch viele andere gesundheitliche Vorteile, die sie mit sich bringen. Also zwar Entzündungsreduktion und damit aber auch vorbeugend für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also nicht nur Fersensporn oder Gelenke, sondern Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden damit positiv beeinflusst. Sie unterstützen unsere Gehirnfunktion, unser Gedächtnis. Cholesterinprobleme können besser in den Griff kommen. Also es lohnt sich, es lohnt sich.
Aber welche Fischsorten, du hast ja jetzt ein paar fettreiche aufgezählt, welche sind denn fettarm? Also was sollte ich dann vielleicht besser nicht kaufen?
Kaufen darfst du trotzdem alles. Fettärmer, sagen wir es so rum, sind Kabeljau, der klassische Seelachs, Zander, Scholle, Forelle. Aber die haben immer noch Omega-3-Fettsäuren, nur halt weniger.
Wie viel Fisch muss ich denn jetzt eigentlich essen, um genug Omega-3 aufzunehmen?
Ja, das ist so eine Fangfrage. Also schwierige Frage. Also aus Klimaschutzgründen wäre jetzt eine Portion fettreicher Fisch pro Woche maximal sinnvoll wahrscheinlich. Aus gesundheitlichen Gründen dürfen es dann auch 1-2 Portionen sein. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, gerne im Blut diesen Omega-3-Index testen lassen und dann vielleicht mit Algenöl ergänzen oder optimieren.
Ja, bei, also das Klima ist natürlich das eine. Das andere ist auch eine Schwermetallbelastung, ne? Also ich würde jetzt mal sagen, gerade fettreiche Fischsorten, die sind ja auch mit Quecksilber belastet, ne?
Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also die Quecksilberbelastung der Meere betrifft eben die Fische, die am Ende der Nahrungskette stehen. Also sprich Raubfische, Fische, die andere Fische fressen. Quecksilber reichert sich dann eben über die Nahrungskette an, also von Fisch zu Fisch. Und dann haben wir es wie hier in der Dose Thunfisch. Wahrscheinlich könnte das schon problematisch werden.
Genau, also Thunfisch ist ein Raubfisch und steht deshalb höher in der Nahrungskette als zum Beispiel jetzt ein Lachs oder ein Hering.
Ja, und deshalb enthält er häufig mehr Quecksilber. Und mittlerweile messen wir das hin und wieder im Blut. Also wenn jemand sehr viel Thunfisch isst, wenn Krass. Ich das im Ernährungsprotokoll sehe, dann testen wir das auch. Aber generell finden wir immer mehr Chemikalien eben in unseren Gewässern und dann leider auch in unseren Fischen, wie Lachs oder Hering. Und diese Schadstoffe, die reichern sich dann eben im Fettgewebe leider an.
Das würde ja eigentlich echt gegen Fisch sprechen, ne?
Ja, also das darf jetzt jeder und jede für sich selber entscheiden und natürlich Kosten und Nutzen abwägen. Aber meines Erachtens liegt bei 1-2 Portionen Fisch pro Woche die Schadstoffbelastung noch im tolerablen Rahmen und der Nutzen überwiegt. Aber ich lasse mich da auch gern eines Besseren belehren. Und jedoch kann man schon klarer postulieren, dass man den Fischkonsum wegen der Schwermetall- und Chemikalienbelastung nicht übertreiben sollte. Also auch nicht für die guten Omega-3-Fettsäuren. Also gerade Schwangere sollten nicht mehrmals wöchentlich Thunfisch essen.
Da sieht man einfach auch mal wieder, dass es wie außer beim Gemüse natürlich, aber dass es immer auf die Dosis einfach auch ankommt, ne? Also es ist bis zu einem gewissen Grad einfach wirklich gesundheitsfördernd und irgendwann kann das dann eben kippen. Oder man verzichtet halt tatsächlich auf regelmäßigen Fischkonsum und nutzt dann dieses Mikroalgenöl, ne?
Genau. Und vor allem natürlich dann bei veganer oder vegetarischer Ernährung.
Ist ja auch nachhaltiger, denn dadurch werden natürlich auch Fischbestände geschont.
Und es könnte sogar kostengünstiger sein, als guten Fisch zu kaufen. Allerdings auch hier bitte auf gute Qualität achten. Also, dass es wirklich die Produkte schadstoffgeprüft sind, oxidationsgeschützt sind. Omega-3 reagiert sehr empfindlich auf Sauerstoff, Licht und Wärme. Also da gerne Blick drauf haben und dann kann aber die Gesundheit kommen.
Super. Vielen, vielen Dank, Silja. Also ich fand es total schön, nochmal über Thomas' Geschichte zu sprechen, dir zu zeigen, wie es ihm gerade geht und habe nochmal sehr, sehr viel über ja dieses komplexe Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 erfahren. Danke dir.
Sehr gerne.
Autorin dieser Folge ist übrigens Sophie Kuhlmann und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns doch gerne. Das könnt ihr einfach bei ARD Sounds machen. Einfach auf die kleine Glocke klicken, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Übrigens, Thomas hat auch sehr, sehr gerne mit seiner Frau getanzt. Und das kann man natürlich wunderbar auch zu der Musik der Beatles. Und deshalb kommt hier jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch, der nichts mit Ernährung zu tun hat, aber mit legendärer Musik. Es gibt eine neue Staffel der Beatles-Story. Being the Beatles, eine Pop-Revolution, erzählt die Erfolgsjahre der wohl größten Band der Welt. Wie es ausgerechnet vier Jungs aus der Arbeiterstadt Liverpool geschafft haben, die Popmusik komplett auf links zu drehen und immer wieder eine neue Überraschung rauszuhauen, darum geht's in den 6 neuen Folgen. Natürlich inklusive Ohrwurm-Garantie. Ich sag nur, Here Comes the Sun, Love, Love Me Do, Yesterday, Yellow Submarine, na, schon Ohrwurm. Die Geschichte der Beatles, das ist einfach eine richtige Heldenreise mit Ups und Downs, mit Konfetti und Enttäuschungen, mit viel Liebe und bitterem Streit. Hört da unbedingt mal rein. Being the Beatles findet ihr in ARD Sounds und überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir verlinken euch den Podcast auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und zwar mit einem neuen Ernährungsdocs-Spezial zu dem unfassbar wichtigen Thema Essstörungen. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.